Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Ja, herzlich willkommen bei Neuwerk, eine neue Folge. Heute ist zu Gast Susanne Ostwald und es geht um das Thema Mode. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat, dich, Susanne, mal hier vor das Mikrofon zu bekommen. Das ist eine atemberaubende, schwindelerregende Karriere, die wir heute hier zu reden haben, die aber in Halle begonnen hat und die so schon jetzt also 20 Jahre andauert, muss man sagen. Eine Karriere in der Modewelt, in der schwierigen, aufregenden Modewelt, die dich geführt hat nach London, nach New York, zu Max Mara, Louis Vuitton. Du hast mit Christian Lacroix oder für Christian Lacroix gearbeitet. Es gab das berühmte Label, lange Label, Ostwald und Hilgerson in London und jetzt seit 4 Jahren das Studio Ott, habe ich mir sagen lassen, in Leipzig. Da geht es um interdisziplinäre Designkooperative mit Fokus auf textile Forschung und Innovation in Anbindung mit Kunst, Interior und Mode. Deine Mode wird beschrieben als modern und unangestrengt. Es gibt leuchtende Farben, klare, raffinierte Schnitte. Und es geht natürlich immer auch um eine Erzählung. Es geht um Vorbilder, es geht um Narrative aus der Kunst und Designwelt. Sehr wahnsinnig interessant. Also habe ich alles über dich gelesen. Dieser Look und dieser Stil ist also auch sehr wiedererkennbar und berühmte Leute, Beyoncé und Rihanna haben das getragen. Ich war völlig sprachlos. Aber, und deshalb fangen wir mal an, du bist ja 1979 in Leipzig geboren.
Genau.
Das war also 10 Jahre vor dem Fall der Mauer.
Genau.
In einem Land, wo ja Mode eine sehr merkwürdige Rolle gespielt hat. Auf der einen Seite diese Einheitsmode in den Geschäften, auf der anderen Seite sehr spannende Mode bei Exquisit, auch sehr nachhaltig, ja, worauf es ja ankam. Wie bist du aufgewachsen? Welche Rolle spielte die Mode bei euch zu Hause?
Tatsächlich eine große Rolle. Meine Familie mütterlicherseits, alles selbstständige, starke Frauen, haben eine enge Bindung zu Mode und Bekleidung und äußerst patent darin, selber zu stricken, selber zu nähen, selber Schnitte zu machen oder gefundene Schnitte abzuändern. Als Kind kann ich mich erinnern, die meisten Sachen, die ich getragen habe, hat meine Mama abends genäht, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Hat da alles umgewandelt.
Ja, viele gedacht damals, ne?
Genau, also, ganz genau.
Man kennt ja diese Westpakete, wo die Bodermoden drin waren,
ja,
oder die Schnitte, und dann hat man das nachgenäht. Und hast du dann dich auch an die Nähmaschine gesetzt?
Oder? Ja, also mit 8 habe ich mein erstes Kleid von Hand für eine Puppe genäht und so mit 11, 12 habe ich die alte Veritas Haushaltsmaschine von meiner Mama geerbt und habe die 3 frustrierendsten Jahre meines Lebens damit verbracht, nähen zu lernen mit dieser Maschine. Ich bin normalerweise sehr stiller, introvertierter, sanftmütiger Mensch, aber nähen lernen hat mich an die Grenze meiner Geduld gebracht, weil einfach man muss so viel aufpassen, ohne dass das jetzt eine intellektuelle Stimulierung ist. Das heißt, man muss sich konzentrieren, ohne dass einem was geboten wird. Und man muss so viel wieder auftrennen, dann gerade wenn man kompliziertere Sachen macht, wie ein Jackett nähen und das füttern und ja, von innen gut ausstaffieren. Da gehört so viel dazu. Und ja, das sind frustrierende Jahre, das zu lernen. Aber wenn man es dann einmal drauf hat, macht es Spaß.
Wann war denn der Funken da, dass du gesagt hast, ich will das beruflich machen? Also ich will diesen Weg gehen.
Ja, das ist eine gute Frage. Der Funke,
wenn es erstmal so frustrierend war.
Das war nur das Nähen. Also das Modestudium ist ja so eine Zweiseitigkeit aus Gestaltung und Handwerk. Ich habe mit dem Handwerk begonnen und mein Interesse, also mein gestalterisches Interesse damals lag eigentlich viel mehr in Malerei. Das heißt, ich habe eigentlich gedacht, ich werde Malerei studieren, an der HGB idealerweise in Leipzig.
Ja.
Irgendwie hat es, glaube ich, auch wieder eine der starken Frauen in meiner Familie hingekriegt, dass ich ihren Berufswunsch erfüllt habe. Die wollte, also meine Mutter wollte gerne Textildesignerin werden. Das ging in der DDR nicht.
Warum nicht? Weil kein Platz wahrscheinlich.
Sie ist wiederum Opfer des Berufswunsches ihrer Mutter geworden.
Okay.
Also meine Großmutter ist Laborassistentin gewesen oder dann am Ende auch Laborleiterin, wollte aber eigentlich gerne Ärztin sein. Das heißt, sie hat meine Mutter dazu gefragt, Ärztin zu werden und meine Mutter hat dann ihren eigentlichen Berufswunsch an mich übergeben. Ich habe mich dann für Mode entschieden, aber Mode, wo ganz viel Textildesign am Ende mit dabei ist. Das heißt, die Prägung beginnt durch, wirklich ganz stark durch meine Mutter, die mir schon früh über die Bloomsbury Group Bücher gegeben hat. William Morris war ein Riesenthema bei uns. Das Erste, was gemacht wurde, als wir reisen konnten, nachdem die Mauer gefallen war, war nach London zu fahren und dort ins Victoria and Albert Museum zu gehen und die Original-William Morris-Sachen anzugucken. Mhm. Ich wollte gerne mit Bildwelten arbeiten. Idealerweise Malerei, weil ich da ein Talent habe und eigentlich meine gesamte Kindheit und Jugend gezeichnet und gemalt habe.
Was ja schon mal eine gute Voraussetzung ist, ne, für das, was dann kommt.
Ganz genau. Ich glaube, das war so eine Art Kompromiss zwischen mir und meinen Eltern, die für mich gehofft hatten, dass ich was viel Praktischeres studiere, also womit man dann am Ende vielleicht Geld verdienen kann. Und uns allen kam Mode als Kompromiss davon vor. Also zwischen Arzt werden und Malerin werden war Modedesign der Kompromiss. Das war in der Zeit, in den Nachwendejahren, so fünf Jahre, acht Jahre nach der Wende, habe ich so die ersten Modezeitschriften entdeckt. Im Leipziger Bahnhof gab es so eine Zeitschriftenhandlung mit den internationalen Modezeitschriften. Und da gab es die italienische Vogue. Die war so besonders, also die war so künstlerisch gestaltet. Die Fotoshoots, auch da kommen wir wieder zu den Narrativen, die waren größtenteils von Stephen Meisel oder von den anderen großnamigen Fotografen aus der Modefotografie inszeniert worden und mit den besten Stylistinnen und Models und allein diese Fotoshoots anzugucken war.
Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview mit Lasse Holger Mitterhosen gemacht, den du vielleicht auch kennst, ein Herrendesigner, der bei Boss arbeitet, und der hat das aus Münster erzählt, dass er auch da immer hinging und da diese Modezeitschriften, also italienische und japanische auch Modezeitschriften, sowas kennen wir hier gar nicht, also sowas kennt der deutsche Markt nicht,
also
künstlerisch gemacht.
So eine künstlerisch gemachte, ganz genau, Italien ist natürlich so Wiege der europäischen Mode neben Frankreich, aber war dank der 80er Jahre und der Erfindung der Luxury Sportswear für mich total spannend. Das war irgendwie viel jünger als Pariser Mode, zu dem Zeitpunkt zumindest. Also der Grundstein wurde gelegt von familiärer Prägung und persönlichem Interesse. Dann kamen diese Zeitschriften, dieser unglaubliche Luxus, diese wunderschöne Welt, die nichts mit dem zu tun hatte, wo wir uns damals gerade befunden haben. Ganz Leipzig war noch geprägt von dieser DDR-Industrialisierung. Es gab kein renoviertes Haus, alles war irgendwie grau, braun, Farbe entleert. Es gab keine leuchtenden Farben.
Und
mich hat diese Welt total angezogen, wo alles das genaue Gegenteil davon war. Dann war ich, als ich noch an die Schule gegangen bin, bei irgendeiner Messe gewesen und da lag ein Prospekt von der Burg Giebichenstein rum und da stand, dass man da Mode studieren kann. Und dann war das irgendwie, okay, das klingt doch interessant, das ist auch nicht so weit weg, da komme ich hin, da kann ich mich bewerben, und habe mich schon aus der Schule heraus dort für den Eignungstest angemeldet und bin da tatsächlich auch sofort beim ersten Mal angenommen worden. Und es war wie, ich weiß nicht, ich glaube, das war wie für Harry Potter nach Hogwarts kommen.
Ja, also. Okay. Die Burg hat ja sozusagen einen sehr guten Ruf, was die Modeausbildung angeht. Das hat was zu tun mit den etwas knorrigen Professoren Greichen Schillicke, die ja auch selber Legenden sind. Und man hat immer wieder gehört, dass man dort nicht nur lernt, mit Handwerk und Gestaltung umzugehen, sondern auch ganz feinfühlige Antennen bekommt für das eigene Ich und was man will. Das habe ich oft gehört von Absolventen dort. War das bei dir auch so? Also
das ist sehr interessant. Das hätte ich tatsächlich gar nicht so ausgedrückt. Das ist gut möglich, dass das so ist. Was die Professoren in mir ausgelöst haben, war das gestalterische Geschichten erzählen. Das ging los mit dem Eignungstest. Da macht man ja unterschiedliche Übungen in unterschiedlichen Fächern und zeigt da, was man kann. Und in dem Bereich Modedesign musste man eine eigene Geschichte schreiben innerhalb von kürzester Zeit. Und diese illustrieren mit Modeentwürfen.
Eine richtige. Was war das für eine Geschichte?
Die haben immer ein Thema vorgegeben und Fotos aus einem.
Sag mal ein Beispiel, damit wir das uns vorstellen können.
Was war denn das bei der Eignungsprüfung? Irgendwie Herr so und so, Frau so und so, am Ende der Welt oder, oh Gott.
Was haben Sie dabei angezogen?
Tatsächlich habe ich die Aufgabe so ein bisschen falsch verstanden. Mhm. Ich habe gedacht, also die Geschichte ist das Wichtige. Und die Bilder sind so nebensächlich, bis ich um mich herum geschaut habe und gesehen habe, dass alle wie Blöde irgendwie gemalt, gezeichnet und geschnippelt haben. Und dann wurde klar, hier gibt es ja noch einen zweiten Teil. Ich muss ja hier auch noch was entwerfen. Aber das war irgendwie, also für mich war tatsächlich die Geschichte auch die spannende, viel spannendere Aufgabe. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet bei einem Modestudium. Ich hatte vorbereitend diverse Praktika gemacht, bevor ich in das Studium gegangen bin. Da wollte keiner wissen, was man denkt, was man für eine Geschichte zu erzählen hat. Da sollte man nur gut nähen können. und einen Schnitt verstehen. Das war ganz, ganz neu. Und dieses Geschichten erzählen, sich Geschichten ausdenken oder die eigenen Ideen mit Hilfe einer Geschichte lenken, leiten, auch so ausstaffieren, das war das, was wir dort intensiv gelernt haben.
Und was du bis heute machst.
Ja, das stimmt, ganz genau. Das ist hängen geblieben, richtig doll.
Weitergetragen und genau.
Und es ist auch das, was mir an anderen Werken tatsächlich extrem gut gefällt. Wenn ich merke, da gibt es eine tiefere, größere Welt, aus der dieses eine Stück oder vielleicht diese Serie oder Reihe heraus entsprungen ist.
Wie ist das heute, wenn du dir eine solche Geschichte überlegst für eine Kollektion? Ja. Gehst du dann noch ähnlich vor?
Das ist eine gute Frage.
Macht man das so mit Moodboards oder was braucht man? Also was brauchst du dafür, um zu der Geschichte zu kommen?
Es braucht so einen Funken, so ein Interesse, so ein in diese Welt möchte ich eintauchen und darin etwas machen. Mhm. Das letzte größere Beispiel war für mein derzeitiges Business Ode Studios, was ich mit Magdalena Orland zusammen in Halle mache. Also das ist Textil- und Modedesign. Wir hatten uns für ein Stipendium der Kunststiftung beworben. Ich wollte unbedingt, dass wir innerhalb eines Narrativs arbeiten und so eine Geschichte haben, von der wir starten können. Und das war in diesem Fall Orlando, das Buch von Virginia Woolf mit dem gleichnamigen Charakter, der die durch die Jahrhunderte wandelt, durch verschiedene Stadien der eigenen Entwicklung lebt und geht. Diese Geschichte ist wie so ein Gerüst oder so ein, ein roter Faden, an dem man sich entlang hangeln kann, damit man nicht zu viele unterschiedliche Ideen entwickelt. Das ist nämlich mein Problem. Ich will immer ganz viel und noch viel mehr und dann habe ich das noch gesehen und dieses noch. Bin ein Riesenschwamm, der alles aufsaugt und dann brauche ich was, was das lenkt, dass das nicht zu diffus wird.
Du hast auch was, habe ich gelesen, zu Ballet Russe gemacht, zum Beispiel, und zu den Bauhausweberinnen, zu den Mustern und Entwürfen von Gunter Stölzel und Anni Albers und Liz Wolger und so weiter. Ähnliches Projekt wahrscheinlich. Ne?
Ganz genau so. Also zu den Ballet Russe habe ich durch meinen Praktikumschef in London entdeckt. Also ich habe im vierten Studienjahr sind wir alle in die Welt hinausgegangen und haben ein Auslandspraktikum oder ein Praktikum in einer anderen Stadt gemacht im Bereich Mode. Und ich war damals nach London gegangen, war bei Marian Pioski, einem mazedonischen Designer, der in London an der St. Martin's School studiert hatte und der am berühmtesten ist für das Schwanenkleid, was Björk 2001 getragen hat. Marian war begeisterter, kulturinteressierter, war, glaube ich, so ein Dauergast in dieser St. Martin's Bibliothek und hat mir ganz viele Dinge beigebracht über berühmte oder nicht nur berühmte, interessante Personen aus der kulturellen Vergangenheit, die ich als Deutsche überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also so Lee Bowery zum Beispiel, war auch ein großer John Galliano-Fan wie ich und die Liebe haben wir geteilt und Alexander McQueen, aber eben auch seine Liebe für die Ballet Russe, Diaghilev und Leon Bakst, der diese unglaublich opulenten Kostümentwürfe gemacht hat für dieses überhaupt schon bahnbrechende Ballett. Also es war so eine Konglomeration von herausragenden Künstlern, hauptsächlich männlichen Künstlern. Die einzigen Künstlerinnen, die damit beteiligt waren, waren die Tänzerinnen. Trotzdem spannende Zeit, spannende Gruppe, wie die sich alle gegenseitig beeinflusst haben und dass die sich auch alle immer gekannt haben, finde ich so toll. Dieser Funke, den Marian da in mir ausgelöst hat, der hat mich tatsächlich über das Diplom bis noch 3 weitere komplette Kollektionen weitergetragen und Inspirationsstoff geboten über die Zeit des Studiums hinaus.
Also, das ist ein wahnsinniges Geschenk oder so hin. Ja. Wenn so jemand genannt. Jetzt sind wir schon, längst in der Welt. Wie bist du denn eigentlich dahin gekommen?
Das war so aufregend. Ich war damals unfassbar schüchtern. Wir reden von 2003 war ich im vierten Studienjahr, sollte mir ein Praktikum suchen. Ich wusste, ich muss nach London. Das ist die Stadt, wo Mode passiert, die ich gerne mitgestalten möchte.
Also nicht Paris, sondern London.
Paris war damals nicht interessant. Das kam erst ein bisschen später mit Nicolas Ghesquiere, der dann für Balenciaga ganz tolle Entwürfe gemacht hat. Da wurde Pariser Mode langsam wieder interessant. Aber zu dem Zeitpunkt war London das Nonplusultra mit John Galliano und Alexander McQueen hatten gerade den Weg geebnet und komplett neuen Stil in der Mode eingeläutet. Und die ganzen jungen Designer, die nachkamen, haben super spannende Sachen gemacht. Da wollte ich hin. Mhm. Und also London war auch eine Stadt oder ist natürlich auch noch eine Stadt, wo selbst die abgefahrenste Mode, die designt wird, auch auf der Straße getragen wird. Das war natürlich ein krasser Kontrast zu Leipzig zu diesem Zeitpunkt, also wo man sich nicht neutral genug kleiden konnte, um nur nicht irgendwie aufzufallen. Diese expressive, ausdrucksstarke Kleidung in London hat mich total fasziniert. Ich war wirklich, ich konnte kein Englisch, ich war viel zu schüchtern, um dort irgendwie, also es waren noch Zeiten vor dem Internet, man musste anrufen, um einen Termin zu kriegen. Das habe ich von meinem Hallenser WG-Zimmer aus probiert, irgendwie bei diesen ganzen Modefirmen anzurufen. Es gab damals ein Buch vom Taschenverlag Fashion Now.
Ja.
Und da standen hinten die ganzen Adressen und Telefonnummer drin, also von diesen ganzen Studios. Davon, stimmt, ja, ja. Ganz genau. Und also das war unfassbar. Die haben also wirklich die ganzen Informationen, die man brauchte, um diese Leute zu erreichen und zu finden, standen da hinten drin. Und dann habe ich einfach irgendwie versucht, die anzurufen. Und gleich beim ersten Satz ist mir die Stimme versagt. Und ich konnte dann plötzlich auch wirklich gar kein Wort Englisch mehr sprechen. Dann hatte ich das unglaubliche Glück, dass mein jüngerer Bruder zu dem Zeitpunkt ein Praktikum bei der BBC gemacht hatte in London für nur einen Monat. Sich dort aber ein WG-Zimmer gesucht hatte und einen Nebenjob in einem Callcenter. Ich bin da einfach hingefahren, habe das Zimmer übernommen, den Nebenjob übernommen und gleich noch ein paar von seinen Freunden, die er dort in der kurzen Zeit gemacht hat, was auch wieder ein super Glück war, weil, wie gesagt, super introvertiert, super schüchtern, hätte ich alleine überhaupt nicht geschafft. Dann hatte ich dieses Fashion Now Buch mit dabei. Mein Fahrrad habe ich mitgenommen, damit ich das Geld für U-Bahn und Bus spare und so auf minimalstem finanziellen Level da durchkommen kann, und bin dann mit meinem Fahrrad und dem Portfolio auf dem Gepäckträger in alle Studios gefahren, die in diesem Fashion Now Book hinten drin standen, und hatte so eine...
Wie aus dem Kino.
Ja, hatte so einen Stadtplan in meinem, dem kleinsten Zimmer der Welt, so ungefähr ein bisschen größer als dieser Tisch hier, in einem Council Estate Building. Das war wirklich unfassbar schlimm, aber das war egal, weil ich war in London und es war alles aufregend, und wenn man jung ist, ist das alles zu verkraften. Auf jeden Fall habe ich mir auf so einem kleinen... Stadtplan von London diese ganzen Studios abgepinnt und bin zuerst zu den am weiten draußen liegendsten gefahren, weil das die waren, wo ich am wenigsten hin wollte, und dachte, ich arbeite mich dann zum Zentrum vor, und im Zentrum war Alexander McQueen. Das war so, wo ich eigentlich hin wollte, und dachte, ich übe mich erstmal mit Klingelputzen und Vorstellungsgesprächen in Studios, wo ich weniger dringend hin will. Ja, bis McQueen bin ich gar nicht gekommen. Ich bin dann bei Marian hängen geblieben, der in Notting Hill sein Studio hatte. Und war auch wieder einfach ein Zufall gewesen. Wie gesagt, ich konnte kein Wort Englisch, und zu dem Zeitpunkt war Marian gar nicht selber da, sondern seine deutsche Studiomanagerin Maya Schulz, die sofort meinen deutschen Akzent erkannt hatte und gesagt hat, hey, wir brauchen dringend jemanden, der die nächsten 2 Wochen was für uns nähen kann, und dann musst du dir wieder einen neuen Praktikumsplatz suchen. Und dann habe ich in diesen 2 Wochen alles gegeben, was ich konnte, um zu zeigen, dass die mich brauchen. Und das hat funktioniert, und dann war ich ein Jahr dort geblieben tatsächlich. Also als Praktikantin angefangen und am Ende als bezahlte Assistentin, eine Angestellte dort gearbeitet.
Und dann hast du ja schon den Studio gegründet, 2005, ne?
Genau, direkt nach dem...
einem isländischen Kollegen, oder?
Genau, den habe ich bei Marian kennengelernt, den Ingvar. Der hatte auch dort als Praktikant angefangen. Wir hatten lustigerweise, es gab irgendwie da... auch wieder so eine Zeitschrift, die ich am Bahnhof entdeckt hatte. Da war so eine Fotostrecke drin, nur mit Marians Kollektion. Und die fand ich total aufregend, hatte mir das gemerkt. Und Ingvar hatte mir irgendwann später mal erzählt, dass er genau die gleiche Zeitschrift entdeckt hatte in Paris, wo er damals sein Praktikum gemacht hatte, und nach London gezogen ist, um bei Marian anzufangen, weil er das so toll fand. Ingvar selber ist kein Designer, ist kein Gestalter, das ist eher jemand für PR und Außenwirkung. Also gerade für jemanden, der fast schon krankhaft schüchtern gewesen ist, war das der perfekte Partner. Ingvar habe ich bei Marian kennengelernt. Der hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Studio gearbeitet, sondern in Marians Laden in Soho. Kokonto Sai hieß der, und das war so... eigentlich so ein Vorreiter von Colette, diesem Pariser legendären so Multi-Concept-Store. Und Coco und Tosai war so ein Vorreiter davon, weniger bekannt, aber bei den ganzen St. Martins-Studierenden der heiße Laden, wo man hin musste, wo es irgendwie die neuesten Sachen von Walter von Byron dann gab oder Vivienne Westwood oder der Sohn von Vivienne Westwood abhing. Und dort konnte man aber auch die neuesten Platten aus Amsterdam kaufen. Es war auch so ein Record-Shop und die Decke war komplett mit Leinwänden von Liz Neal gepflastert. Irre Laden, irre Zeit. Und Ingvar war da hinter der Theke und hat Verbindungen geknüpft, die uns für unser Label dann unglaublich weitergeholfen haben. Also der kannte die Londoner Club- und Kreativwelt von ihnen durch diesen Job im Laden. Und ich habe wiederum im Praktikum alles gelernt, was man wissen musste, um eine Kollektion zu entwerfen, Muster herzustellen, auf eine Messe zu bringen, zu verkaufen, zu produzieren und zu liefern.
Und man sagt dir nach, dass du besonders präzise seist. Die Genauigkeit bei dir sozusagen, also die Präzision spielt eine große Rolle in deiner Arbeit. Ist das so?
Das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment. Ja. Das ist immer total schwierig, über sich selber als Gestalterin und Handwerkerin zu sprechen, weil man ja nichts anderes kennt und leider natürlich auch zu diesen Perfektionisten gehört, für die nie irgendwas gut genug ist. Das heißt, es muss immer noch besser werden oder man sieht nur die Fehler an den Sachen. Deswegen ist das total schön zu hören, dass das so einen Eindruck nach außen erweckt. Wenn ich was will, bin ich sehr verbissen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Also, wenn ich möchte, dass was richtig gut wird, dann wird das richtig gut.
Wie war die Reaktion auf die erste Kollektion?
Die war
wahrscheinlich toll.
Das kann man gar nicht so sagen. Wir haben ja nicht angefangen irgendwie mit Modenschauen machen, sondern ich habe aus meinem Hallenser WG-Zimmer heraus mit der Unterstützung eines Arbeitsstipendiums von der Kunststiftung die erste Kollektion praktisch aus meiner Diplom-Kollektion heraus designt, genäht, dann mit dem Zug nach Paris gefahren, auf die erste Messe. Also dort habe ich Ingvar getroffen, der aus London dazu gereist kam. Und dort haben wir diese Kollektion verkauft. Und ich habe einfach viel zu viel gemacht. Viel zu viel und viel zu viele unverkaufbare Sachen. Also ich habe dort vor Ort gelernt, was ein verkaufbares Produkt ist und was Schnörkel ist. Und dass ein Schnörkel auch wichtig ist, aber es muss halt der richtige Schnörkel sein, es kann nicht irgendeiner sein. Also nur weil es aufwendig gewesen ist, heißt das noch lange nicht, dass das eine Aufmerksamkeit generiert. Das heißt, ich würde die erste Kollektion, weder würde ich sagen, dass die mit Begeisterung aufgenommen worden ist, noch würde ich sagen, dass sie untergegangen ist in so einer Messe. Da gibt es ja unglaublich viele hoffnungsvolle Studierende oder Ex-Studierende, die gerade irgendwie versuchen, mit ihren Ideen einen größeren Markt zu erreichen oder überhaupt einen Markt und eine Aufmerksamkeit. Ich glaube, das war auch was ich bei Marian gelernt habe. Der hat auch Showpieces gemacht und dann hat der T-Shirts und Sweatshirts gemacht, die sich verkaufen. Das habe ich einfach übernommen, ohne groß drüber nachzudenken. Es war total offensichtlich, warum man das macht. Die T-Shirts und die Sweatshirts haben sich wirklich gut verkauft. Ja, in 0, nichts hatten wir so knapp 10 Läden. Hauptsächlich in Japan, aber großartig, die Kollektion bestellt haben. Was heißt die Kollektion? Die verkaufbaren Teile aus der Kollektion. Das war ein super Start. Also das hat so viel Rückenwind gegeben. Also wir haben dann jede Saison, immer Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer eine Kollektion gemacht. Und wenn ich sage wir, meine ich eigentlich ich. Mhm. Ingvar war für die Finanzen, die Organisation, den Vertrieb, Presse und so weiter zuständig. Also alles, was nach außen kommuniziert werden musste oder mit Kommunikation, mit Läden und Presse zu tun hatte, hat er gemacht und ich habe mich um die Kollektion gekümmert. Wirklich zum Teil mit halbe Produktionsstrecken selber nähen, weil die Stückzahlen zu klein waren, um die irgendwo anders herstellen zu lassen. Alles immer noch an dieser Veritas-Maschine übrigens.
Wirklich?
Ja, ganz schlimm. Ich habe meine erste Industriemaschine, habe ich erst, als ich dann nach London gezogen bin, mit dem WG-Studio-Zimmer bekommen. Und es war so schön, kann ich mich immer noch dran erinnern, diese Erleichterung endlich mit einer ordentlichen Maschine. Also nicht, dass die Veritas nicht ordentlich gewesen wäre, aber eine Industriemaschine ist halt ein komplett anderes Biest.
Was ist die ideale Trägerin für dich, wenn du an der Veritas-Nähmaschine bist? Shorts und Röcke und die verspielten knallbunten Kleider nähst oder entwirfst. An wen denkst du da dabei? Also da wird ja nicht mehr so die 90er-Jahre-Schule, aber was ist so die ideale Susanne Ostwald?
Wahrscheinlich war die ideale Person das jüngere Ich gewesen, was die Welt entdeckt hat von London aus. Jemand, der gerne reist, der gerne liest, der sich für Kunst, für Tanz, für Natur interessiert und ein bisschen furchtlos ist und ja, vielleicht auch einfach gerne durch die Kleidung kommuniziert, weil man dann selber vielleicht nicht so viel sagen muss.
Starke Frau.
Ich glaube, ja. Auch Leute, die sich nicht allzu ernst nehmen. Ich glaube, das ist mir auch immer sehr wichtig gewesen, dass Humor dabei ist. Ich mag auch sehr gerne intellektuelle, schwarze, drapierte Kleidung. Das kommt so in Phasen. Genauso sehr mag ich farbenfrohe, leuchtende Drucke, alles so, die Welt von Dries van Noten. Kann ich mich unendlich dafür begeistern. Und wenn dann noch Handstickereien, Handarbeiten oder so handfinished Sachen wie Crochet oder so mit dazukommt, dann ist pures Glück.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Designerin trägt heute eine gelbe, leuchtend gelbe Bluse zu einer Jeans, kann man doch mal sagen.
Ja.
Weil man kann dich ja leider nicht sehen, wenn wir hier so sitzen. Aber um das nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast.
Genau, Ingolf hat so einen Marker, Highlighter vor sich liegen, das ist die gleiche Farbe.
Genau. Dries van Noten.
Dries van Noten. Ich habe eigentlich niemals so richtig an eine spezifische Person gedacht. Ich war total glücklich, als wir Feedback bekommen haben von einem unserer wichtigsten Läden, die unsere Kollektionen vertrieben haben. Brown's Focus in London. Das ist einer dieser legendären Modeboutiquen. Also so wie Colette. Wenn man es da reinschafft, dann ist das ein Meilenstein persönlicher als Modedesigner. Wir hatten von Browns Feedback bekommen, wer unsere Sachen kauft. Und das waren die Galeristinnen der Gegend, also die Kunstgaleriebesitzerinnen oder Mitarbeitenden, die einerseits stark sind, auftreten sollen, nicht zu sexy, weil dann die Ehefrauen sauer werden von den Leuten, die die Kunst kaufen, von den Männern, die die Kunst kaufen. Das heißt, die mussten sich was raussuchen, was zwar besonders ist, mit der Kunst auch irgendwie Hand in Hand geht, aber halt nicht zu sexy sein durfte. So ein Zwischending. Das hat es genau getroffen. Also jemand, der entspannt ist. Jemand, der relaxed ist, aber sich nicht versteckt. Das war die Person und vor allen Dingen eine Person, die umgeben ist von Kunstwerken, von zeitgenössischer Kunst, von Leuten, die alles kennen, alles sehen und dass die sich für unsere Sachen entscheiden.
Das Kleid zur Vernissage.
Ganz genau. Ja. Das war für die, nee, eher so die Arbeitsbekleidung,
ja,
glaube ich. In der Galerie. So schick sind die Sachen nicht gewesen. Die sind aufsehenerregend auf eine Art und Weise, aber nicht,
aber das
nicht schick. Ja,
so
das Umfeld. Es hat mich so gefreut, das zu hören, weil ich wusste bis dahin nicht, wer unsere Sachen kauft.
Du hast dich ja lange, also immer noch, ne? Also bist ja sozusagen dort eingestiegen und hast dann sozusagen auf diesem Niveau weitergemacht über viele, viele Jahre und so weiter. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht? Wie hast du diese Modewelt erlebt? Und wie hält man sich sozusagen also in diesen Höhen?
Ja,
man, das lebt ja sehr, man hört ja viel von Leuten, wo das nicht funktioniert und die dann weg sind vom Fenster. Aber du bist ja immer noch am Fenster.
Ja, das kann man differenziert sehen. Ich bin jetzt an einem anderen Fenster auf jeden Fall.
An einem anderen Fenster, okay.
Ich hatte mit Ostwald Helgerson das unfassbare Glück, einerseits, hat zwei Seiten, wirklich sichtbar gewesen zu sein für einen Moment in der Modewelt, mit der richtigen Kollektion, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt gewesen und wirklich großen Erfolg genossen. Und der Antrieb bis dorthin war immer gewesen, sich ein Gehalt auszahlen zu können, hoffentlich eines Tages. Also wir hatten auch Mitarbeiterinnen, die Gehalt bekommen haben, aber wir selber halt nicht. Dafür hat es eigentlich nie gereicht. Das war schon toll, dass wir in unserem Studio, wo unser Klappbett stand, leben konnten. Also, dass wir diese Miete über unsere Arbeit erarbeiten konnten. Aber darüber hinaus ging es nicht. Und das hat mich tatsächlich 10 ganze Jahre angetrieben, das immer weiter zu versuchen. Die Firma ist auch immer größer geworden, immer weiter gewachsen. Aber zu einem eigenen Gehalt hat es trotzdem irgendwie nie gereicht. Als der große Erfolg kam, das war so im Jahr 7,58 der 10 Jahre von Ostwald Helgerson, mir hat diese Sichtbarkeit gar nicht so gut gefallen. Also das hat mir gar nicht so gut getan. So, man wurde plötzlich von den großen Modekritikern beurteilt, bewertet. Die eigenen guten Ideen wurden geklaut, sofort auf kompletter, breitester Bahn. Also ich habe meine Schnitte und Entwürfe 1:1 bei Lanvin im Laden wiedergefunden. Gleicher Stoff, gleiche Streifenmuster, gleiche Schnittführung, alles. Also da hat offensichtlich irgendjemand mein Kleid gekauft und in deren Kollektion untergebracht. Und das war nur eins von wirklich extrem vielen Beispielen. Also wirklich richtig große Modehäuser hatten meine Entwürfe bei sich an den Moodboards hängen. Das wurde mir berichtet. Also diesen Stil, den ich so über viele Jahre entwickelt hatte und dann auf ein wirklich gutes Level gebracht hatte, wurde innerhalb kürzester Zeit von der gesamten Modewelt verwendet. Man kann nichts dagegen machen und weil man nicht so bekannt ist, wird das auch gar nicht dir zugeschrieben, diese Ideen. Das war total verletzend. Ich habe diese Welt wirklich ein bisschen naiv verklärt, geliebt. Das war total schwierig und ich war zu diesem Zeitpunkt auch schon krass überarbeitet und hatte keine Energie mehr, wieder den nächsten großen Energieschub zu haben, um die nächste große Idee zu entwickeln. Einfach keine Kraft mehr. Und gleichzeitig dazu kam auch, dass das eigene Gehalt immer noch so nicht eintraf. Das hat letztendlich mit anderen Gründen noch dazu geführt, dass diese Firma geschlossen wurde. Die Wege von Ingvar und mir haben sich auch zu diesem Zeitpunkt getrennt. Und dann habe ich mit dem schönen Nachglanz dieser Firma, die zu diesem Zeitpunkt immer noch auf einem so Bekanntheitsgrad Höhepunkt gewesen ist, habe ich so ein paar super Freelance-Jobs bekommen bei Max Mara und bei einer spanischen Firma in Barcelona, wo ich mit Christian Lacroix zusammenarbeiten durfte. Genau. Und mit Jean-Paul Gut, einem meiner Helden. Genau, die Firma heißt Desigual und macht meiner Meinung nach fürchterliche Designs. Hatte aber zu diesem Zeitpunkt, als ich für ein paar Saisons gearbeitet habe, Jean-Paul Gut, den französischen Fotografen, der zum Beispiel das Image von Grace Jones geschmiedet hat, also diese Plattencover gestaltet hat, für die Lafayette-Werbung bekannt geworden war und in den letzten Jahren für Kenzo so ganz tolle Anzeigen geschaltet hat. Mhm. Also nicht geschaltet, sondern fotografiert hat. Also der ist auch so ein Image-Maker, auch ein visueller Geschichtenerzähler. Der war dort Kreativdirektor für eine kurze Zeit und sollte das Markenimage inklusive der Kollektion 180 Grad umwandeln. Und ich war Teil seines Teams und dieses Umwandelversuches. Und wir haben das alle gemeinsam mit wirklich einem Haufen sehr talentierter, toller Leute, inklusive Christian Lacroix, der für diese Firma so moonlightet oder damals noch hat, haben wir versucht, da gestalterische Qualität reinzubringen. Aber es war schwierig. Aber ich habe dadurch zwei meiner Helden getroffen, so Gestalterhelden. Ja, Christian Lacroix ist einer der nettesten Menschen, den ich jemals kennengelernt habe. Er ist so sympathisch, der kannte jeden Namen der noch so juniorsten Person in dieser riesengroßen Firma. Also allein auf dem Design-Floor, weil wir haben 300 Leute gearbeitet und der hat sich immer die Zeit genommen, hat allen Hallo gesagt, kannte die, wusste, ob die Kinder haben, wie die Kinder heißen, ob die in die Schule gehen. Der hat wunderbare Geschichten erzählt von wie er mit der Concorde geflogen ist zur New York Fashion Week und hinter einer Palme saß Karl Lagerfeld und hinter der anderen Versace, genau, für Modedesignerin, so Bilderbuchgeschichten aus erster Hand. Das war total aufregend.
Das glaube ich. Du bist jetzt wieder zurück in Leipzig. Also seit 2020 gibt es das UD-Studio.
Genau.
Und es ist wieder etwas ganz, nicht was ganz anderes, aber schon ein neues Konzept. Weil es geht sozusagen nicht nur um Mode, sondern es geht auch so um Interior und so weiter. Erzähl kurz was dazu, was das für ein Studio ist.
Kommt uns alle besuchen in Leipzig auf der Georg-Schumann-Straße 155.
Ja.
Das ist eine Designkooperative, die ich gemeinsam mit Magdalena Orland, einer Textildesignerin, die auch an der Burg ihren Abschluss gemacht hat, gegründet habe. Wir haben uns mitten in den Krubbelzeiten gegründet, aus einer gemeinsamen Hoffnung heraus mit ganz besonderen, eigens hergestellten Materialien, die unter dem Begriff zeitgenössische Spitze laufen und aus dem Masterprojekt von Magdalena hervorgegangen sind, das ich mitbetreut habe als künstlerische Co-Betreuung. Ich war damals Vertretungsprofessorin in der Mode an der Burg. Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Das hat Magdalena mal so schon gesagt. Und das stimmt auch. Wenn wir aufeinandertreffen, haben wir so unglaublich viele Ideen. Da geht so eine krasse Energie los. Und das ist uns beiden fast sofort klar gewesen. Und wir haben das einfach, wir haben gesagt, wir probieren das. Wir machen ein Projekt zusammen. Das wurde wunderbarerweise von der Kunststiftung Sachsen Anhalt gefördert. Dieses Projekt war dieses Orlando-Projekt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das beinhaltet, dass wir mit den Materialentwicklungen von Magdalena unterschiedliche Werkreihen machen. Das erste war eine Couture-Kollektion. Ich wollte unbedingt mit diesen Stoffen, die eigentlich nur aus Freiräumen und minimalem Materialanteil bestehen, die kann man nicht vernähen oder mit herkömmlichen Mitteln in Form bringen. Da muss man unfassbar tüfteln und Schablonen bauen und sich wirklich was einfallen lassen, wie man diese abgefahrenen Stoffe in ein Kleidungsstück umwandeln kann. Also es war eine herrliche Herausforderung, so als unser Startpunkt. Und es hat so gut funktioniert, dass wir dann einfach gemeinsam weitergemacht haben, Studio in Leipzig aufgemacht haben, dort jetzt so Werkreihen konzipieren und herstellen.
Also
zwischen
Vasen.
Es gibt textile Vasen.
Textile Vasen.
Es gibt ein modulares Kragensystem, für das wir letztes Jahr den Sächsischen Staatspreis für Design.
Ja, das modulare Kragensystem.
Genau, ganz genau. Das ist eigentlich eine ganz, ganz alte Idee. Ein Chemisette mit einem Anknöpfkragen, nur dass dieser Anknöpfkragen aus unserer neuen zeitgenössischen Spitze gemacht ist. Also diesem aufwendig von Hand hergestellten Material und so eingearbeitet ist, dass der Kragen außen an einem Chemisette ist so ein Lätzchen, was man sich,
altes Wort, ja.
Ganz genau, ja, ja. Was man sich um den Hals knöpfen kann und dann unter den Sweater oder das Jackett oder was man trägt, so steckt. Die Mama einer Freundin hat gesagt, sie haben das früher das Bescheißerle genannt. Das hat sich auch wieder aus dieser Orlando-Kollektion ergeben. Das ging los mit elisabethanischen Kragenformen, die sich dann bis in die Neuzeit zu einem ganz cleanen, klassischen Hemdenkragen entwickeln. Da kam diese Idee, ja, wir machen einfach ganz besondere Kragen an einem simplen, weißen oder schwarzen Chemisette. Das kann man dann abknöpfen, also ist dadurch irgendwie viel Pflege leichter, also das muss sitzt halt nicht direkt am Hals, wo es mit Körperfett und Schweiß in Verbindung kommt, sondern wird geschützt durch das Chemisette, was innen drin sitzt. Und dadurch ist dieser wertvolle Kragen irgendwie sitzt außen dran, ist wie so eine Art Schmuckstück aus Textil. Ganz genau, so in etwa. Also man muss ihn viel seltener reinigen als das Chemisette. Und das Chemisette ist aus 100% Baumwolle und lässt sich super in der Waschmaschine waschen.
Danke dafür.
Genau, ganz genau. Auch ein nachhaltiges Produkt. Wir Menschen, auch wenn uns immer gesagt wird, wir sollen nichts mehr einkaufen, wir halten uns nicht dran. Ne?
Das wollte ich fragen, weil wir gerade beim Thema nachhaltig sind. Die Mode hat ja heute sozusagen mit Dingen zu tun, die einen Gestalter doch ganz schön fordern können. Natürlich wollen wir nachhaltig sein.
Ja.
Wir wollen ein gutes Gefühl beim Tragen haben.
Ja.
Es soll fair produziert sein. Es soll, man trägt sozusagen eine Haltung auch nach außen.
Ja.
Viel stärker, als man das vielleicht früher gemacht hat. Eine Haltung war bei Mode natürlich immer Thema, aber hier gibt es sozusagen so, man will in vorderster Front stehen. Wie geht man damit mit diesen vielen Dingen, die da auf einen einprasseln?
Ja, ja, die Mode ist in unseren heutigen Zeiten schon fast, also diese Trendmode finde ich fast schon unmoralisch. Gerade von diesen Schnellmodeherstellern, die alle paar Tage was Neues in ihren Laden hängen und die Kundschaft irgendwie interessiert zu halten und den Menschen suggerieren, dass sie ständig was Neues brauchen. Das finde ich wirklich, wirklich richtig unmoralisch. Dementsprechend interessiere ich mich für Kleidungsstücke, die ästhetisch und gestalterisch langlebiger sind, ohne alt auszusehen. Das heißt, so moderne Klassiker, die aber trotzdem so speziell sind, dass sie trotzdem den Neukauf wert sind, weil wir müssen natürlich leider alle trotzdem überleben, von den verkauften Entwürfen hoffentlich die Miete bezahlen. Dementsprechend ist dieses modulare Kragensystem eine Antwort auf diese Fragen und Zweifel, die ich mit der Modewelt habe. Ich bin damals eingestiegen, als es noch diese entfernte, schöne Welt von Luxus und hoher Kultur gewesen ist. Und ich bin sozusagen ausgestiegen aus der Modewelt, als es komplett überschwemmt war mit günstigen Kopien vom Laufsteg, also wo die Designer überhaupt gar nicht schnell genug hinterherkommen, neue Ideen zu generieren. So schnell hängen diese Ideen schon in Läden, die selber gar nicht fabriziert haben, also die Ideen.
Ja. Was wird denn zu erwarten sein? Also wir haben jetzt über das neue Rom.
Ja, also ich begeistere mich sehr für Textilentwürfe und Textildruck und auch immer mehr malerische, künstlerische Arbeiten. Das ist irgendwie ein Türchen, was wieder aufgegangen ist, auch über die Orlando-Kollektion tatsächlich. Ich liebe Mode immer noch. Also ich liebe auch Gestaltung, aber es müssen langfristigere Strategien sein. Kein Kleidungsstück aus Baumwolle hält jetzt auch ewig, ganz besonders wenn es weiß ist. Also das hat alles seine Grenzen. Aber es wäre natürlich schön, wenn man Sachen gestaltet, die länger als eine Saison oder ja, ein paar Wochen bei jemandem im Kleiderschrank hängen. Und ich liebe Dinge, die kombinierbar sind. Das heißt, Dinge, die sich einfügen in die existierende Garderobe, die nicht irgendwie so ein Schlepptau mit sich ziehen, dass man dazu jetzt eine neue Hose braucht und ein paar neue Schuhe und so weiter. Das finde ich fürchterlich. Also idealerweise was Modulares, wie der modulare Kragen, der sich anpasst, einfügt, aber trotzdem einen neuen Impuls gibt, über den man dann auch seinen eigenen Kleiderschrank wieder so neu lieben lernt, weil man neue Kombinationen schaffen kann. In die Richtung werde ich auf jeden Fall weiterarbeiten. Neben dem Atelier Oud arbeite ich auch noch als freiberufliche Designerin immer noch. Unter anderem immer wieder mit einem Berliner Büro Woodblock, die so im digitalen Werbungsbereich arbeiten und CGI, Moving Image, solche Sachen machen. Für die darf ich hin und wieder so an Spezialprojekten mitarbeiten. Unter anderem habe ich vor 2 Jahren für Swatch so eine ganz neue Uhr designen dürfen.
Das habe ich gelesen.
Ja. Das war total aufregend. So, also das macht mir unglaublich Spaß. Und dann habe ich, seit ich wieder in Deutschland lebe, ich habe ein tolles Netzwerk aus sehr tollen Freunden, die auch alle kreativ arbeiten. Die meisten kommen so aus der Branche Innenarchitektur und Architektur. Aus der Richtung bekomme ich auch immer wieder tolle Anfragen und Aufträge. Zum Beispiel mit dem Innenarchitekturbüro Steinert Bitterling in Leipzig entwickle ich seit einem Jahr ein Panorama-Wandbehang, der in das Weltkulturerbe Dom Naumburg ins Besucherzentrum soll und dort die Blütezeitkultur erklären soll zur Zeit der Erbauung des Naumburger Doms. Und das ist so ein Mammutprojekt, was auch wieder alle Dinge, die ich interessant und spannend finde, also verbindet, ja. Ganz genau. Also eine tolle Bildsprache, diese mittelalterliche Bildsprache ist so aufregend. Die Farbigkeit alleine, aber auch die Ornamentik.
Kulturgeschichte.
Ganz genau. Da müssen ganz viele Geschichten erzählt werden in diesem Wandbehang. Das heißt, das wird aufregend. Und es verbindet auch natürlich nochmal die textile Herstellung, das textile Handwerk. Also es soll idealerweise ein Gobelin werden. Wir haben noch nicht die Firma gefunden, die das herstellt oder sind auf der Suche weiterhin. Aber genau, das ist
also
eins der Projekte, ja, wo ganz viel Herzblut drin steckt, ja, schon und noch reingehen wird.
Wie meistens.
Das stimmt.
Muss man sich nicht sorgen. Also es geht munter und heiter weiter. Gibt es eigentlich so ein Lebensmotto, an was du dich immer hältst?
Das ist ganz lustig. Die Kunststiftung hat gefragt, hat die Stipendiatinnen gebeten, Selbstporträt abzugeben. Und
schöne Idee, ja.
So eine schöne Idee. Die sollen dann zur Jubiläumsfeier ausgestellt werden. Habe ich so ein Selbstporträt im Stil von Renaissance-Gemälden gemacht. Also so ein strenges, fast schon melancholisches Gemälde mit Chiaroscuro-Kontrast. Und da ist so ein Spruchband mit reingearbeitet, wo auf Lateinisch steht: When life gives you lemons, make lemonade.
Okay.
So, wieder Citrus tibidat.
Ja.
Back Citrum potum. Mach Zitronengetränk. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich hab jetzt viel über die positiven Dinge in den letzten 20 Jahren gesprochen, aber es gab natürlich auch wirklich viele nicht so tolle Momente oder auch so ganze Jahre, die wirklich, wirklich hart gewesen sind.
Du hast es angedeutet.
Ja,
genau.
Aber irgendwie wird aus diesen Zitronen, die man da bekommen hat, immer irgendwie eine Limonade geworden.
Also, wir wünschen uns, was für ein schönes Schlusswort. Wir
Dankeschön.
Wünschen uns viele, viele Limonaden noch von dir, viele, viele Flaschen.
Vielen Kästen. Dank.
Ein beeindruckendes Leben und eine wirklich eine beeindruckende Karriere und trotzdem ganz bei sich zu sein und das so beizubehalten, das ist wirklich beeindruckend. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen lieben Dank.
Und alles Gute weiterhin.
War mir eine große Ehre.
Was du machst. Danke
dir. Hat mich sehr gefreut.